Ja, von meiner Seite auch noch guten Morgen zusammen. Genau. Mein Predigt soll heute über das Vaterunser gehen. Und bevor ich starte, lese ich einmal vor. Aus Matthäus 6, Verse 5 bis 15. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet, das umfasst so viel, wenn wir es genau untersuchen, haben wir eigentlich alles, was wir sagen wollen in diesem Gebet. Ich möchte mit euch noch ein bisschen tiefer in das Gebet einsteigen. Jeder kennt diesen Text auswendig. Doch die wenigsten machen sich wirklich Gedanken, was man da betet. Das Gebet wurde von Jesus in aramäischer Sprache gebetet. Jesus startet mit den Worten Avund Vashmaya, was so viel heißt wie unser Vater im Himmel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Nicht mein, sondern unser Vater. Du betest nicht alleine, sondern als ein Teil einer großen Familie. Aus einer großen Familie Gottes. Hier direkt der erste Satz sagt aus, dass wir zusammengehören und nicht alleine sind. Wenn wir unser sagen, dann schließen wir alle Geschwister mit ein. Wir schließen auch die mit ein, die gerade in Schwierigkeiten sind. Wir schließen auch die ein, die gerade eine Glaubenskrise haben. Die Älteren, die Jüngeren, die Kranken, alle, die mit Gott unterwegs sind. Mit dem Unser wird hier deutlich, dass wir gemeinsam alle zusammen einen und selben Vater im Himmel haben. Unser Vater. Hier sagt Jesus, wie wir Gott ansprechen können. Jesus selbst sagt zu uns, dass wir Vater zu Gott sagen können. Jesus will uns hier direkt im Einstieg des Gebets zeigen, wie nah wir doch zu Gott stehen. Wir haben eine Vater-Sohn-Beziehung oder eine Vater-Tochter-Beziehung. Jesus kennt seinen Vater besser als wir alle. Und Jesus will uns hier sagen, dass Gott wirklich uns nahestehen möchte und nicht fern. Nicht wie ein König, der irgendwo weit auf dem Thron sitzt. Nicht wie ein Diktator, der alles alleine bestimmen möchte und ihm alle anderen egal sind. Oder nicht wie ein Chef, vor dem ich Angst haben muss, was Falsches zu sagen. Sondern Jesus sagt, Gott will uns nah sein, wie ein liebender Vater. Jesus benutzt für das Wort Vater auch ganz oft das Wort Abba, was so viel bedeutet wie Papa. Ich finde es ist noch persönlicher, noch näher zu mir als Vater. Das Wort Vater hat in der deutschen Sprache auch eine gewisse Distanz. Ich sage zum Beispiel dein Vater oder du bist ein Vater von drei Kindern. Ich benutze dieses Wort, wenn ich über andere Väter spreche. Doch das Wort Papa, das bezieht sich auf meinen Papa. Und ist für meinen Papa reserviert. Unsere Kinder, besonders wenn die klein sind, sagen ganz oft Papa oder Mama zu uns. Ein Papa gibt dem Kind Sicherheit. Ein Papa beschützt das Kind. Hinter einem Papa kann ich mich verstecken, wenn ich Angst habe. Und so dürfen auch wir zu Gott einfach Papa sagen und wie ein Kind zu ihm kommen und ihm alles ehrlich und vertrauensvoll erzählen. Und unser Papa im Himmel, der wird dich empfangen, eröffnet seine Arme und umarmt dich. Du darfst dich bei ihm geborgen und in Sicherheit fühlen. Unser Papa im Himmel ist für dich da und hört dir zu. Es ist so großartig. Der Gott im Himmel, dem alles gehört, der so groß und so mächtig ist, ist auch gleichzeitig mein Vater, mein Papa, der mich sehr, sehr nahe steht. Der mich kennt und mich liebt. Und das bestätigt uns auch die Bibel. In Römer 8, Vers 15 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Vater bedeutet aber auch gleichzeitig eine Autoritätsperson. Gott ist Vater, aber nicht Kumpel. Er weiß besser, was gut für uns ist. Er sorgt sich um uns, wünscht sich nur das Beste für seine Kinder. Ein Vater ist derjenige, der uns das Leben gibt und für uns sorgt. Unser Vater im Himmel. Auf Aramäisch Avun Vashmaya, was wörtlich übersetzt so viel bedeutet, wie auch unser Vater, der überall ist. Ist das nicht cool? Gott, unser Vater, ist überall. Im Himmel, auf der Erde. In Borken, in Marbeck, in München, in Südafrika, überall. Und selbst wenn ich im Boot mitten auf dem Meer bin und kein Land sehe, so ist auch dort mein Vater da. Unvorstellbar und genial. Nitkadash Schmach, dein Name werde geheiligt. Was soll das heißen? Jesus zeigt damit, das Wichtigste im Gebet und zuerst ist zuerst Gottes Ehre, nicht unsere Wünsche. Wir sollen zuerst auf das Große und auf das, was ewig hält, schauen. Und später erst kommen unsere Dinge, unsere irdischen Dinge. Dein Name werde geheiligt. Was bedeutet hier Name? Hier steht der Name für Gottes ganzes Wesen, sein Charakter, seine Treue, seine Heiligkeit. Wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann wollen wir den Namen nicht missbrauchen, sondern hochheben und hervorheben. Früher, zu Jesu Zeiten, aber genauso heute, wurde und wird der Name Gottes leider auch oft missbraucht. Es gibt so viele Leute, die auf Gottes Namen schwören. Es gibt so viele Menschen, die einfach Gottes Namen daherplappern, ohne zu belegen, was sie da sagen. Wie oft hören wir oder sagen wir auch selber, Gott sei Dank. Meinen wir es denn wirklich so, was wir sagen? Oder ist es nur eine Floskel, die sich gut anhört und weil es einfach alle sagen? Was bedeutet hier geheiligt? Wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt, dann meinen wir, dein Name soll als einzigartig behandelt werden, nicht wie irgendein Name. Dein Wesen, dein Charakter, deine Ehre sollen anerkannt und geehrt werden. Menschen und zuerst wir selbst sollen lernen, mit dir nicht respektlos umzugehen, sondern mit Ehrfurcht und mit Vertrauen. Und noch ein wichtiger Punkt. Wir machen Gott nicht heilig, er ist schon heilig. Wir bitten darum, dass er als Gott erkannt wird und auch als Gott behandelt wird. Wenn ich sage, geheiligt werde dein Name, dann rede ich von Gott nicht flapsig oder nicht spöttisch. Dann lebe ich so, dass sein Name durch mein Verhalten nicht in Verruf kommt. Dann wünsche ich mir, dass andere durch mein Leben anfangen, Gott zu achten. Vielleicht kannst du heute das Vaterunser bewusst langsam beten und bei diesem Satz dir besonders Gedanken machen. Vater, zeig mir, wo dein Name durch mein Leben geehrt wird. In welchem Bereich deines Alltags wünschst du dir am liebsten oder meisten, dass Gottes Name durch dich geheiligt wird? Dein Reich komme. Wollen wir das wirklich? Wünschen wir uns das? Willst du, dass jetzt und gleich Jesus kommt? Viele von uns ja, einige vielleicht lieber noch nicht. Und einige sind noch gar nicht bereit und denken, Jesus, bitte jetzt noch nicht. Oft denke ich, gerade wenn ich im Stress bin und alles nicht nach so Plan läuft, ach Jesus, komm doch einfach jetzt. Andersherum, wenn ich auf See bin, mit meiner lieben Frau auf unserem Segelboot und den Sonnenuntergang genießen darf, denke ich, ach, ich möchte doch noch ein paar schöne Flecken dieser wunderbaren Erde erleben und würde mich auch noch über ein paar schöne Jahre auf dieser Erde freuen. Ich denke, das ist auch okay und es ist menschlich, wenn wir so denken. Und wir dürfen das auch. Aber unser langfristiges Ziel ist das Reich Gottes. Deswegen dürfen wir auf jeden Fall auch so beten, dein Reich komme. Es ist wie eine Reise unternehmen, ob mit Auto, mit Fahrrad oder zu Fuß. Es sind viele Zwischenstationen, die auch alle wunderschön sein können. Aber wir haben trotzdem ein Ziel, das wir erreichen wollen. Auch wenn wir lange auf den Weg, für den Weg brauchen und immer wieder Umwege laufen, uns verirren, so ist unser Ziel das, was wir erreichen wollen, das Reich Gottes. Und da angekommen, können wir uns freuen und genießen die Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Aber Jesus meinte nicht nur das Reich im Himmel, sondern auch schon hier auf der Erde können wir Gottes Reich bauen. Wir bitten Gott, dass er in unser Leben kommt. In meine alltäglichen Dinge, in meine Gedanken, in meine Beziehungen, in meine Freundschaften, mein Geld, in meine Freizeit. Wir bitten Gott, dass er das Ruder in meinem Leben übernimmt und steuert, so wie es ihm gefällt. Markus 14 steht, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Himmel, da gibt es keinen Krieg. Im Himmel herrscht Frieden und Freundschaft. Alles läuft nach Gottes Plan. Und so wie im Himmel, so wünschen wir auch, dass es hier auf der Erde wäre. Wenn überall auf der Erde Gottes Wille geschehen würde, dann gäbe es keinen Krieg. Dann wäre überall Frieden. Und wir wären uns alle einig. Leider ist es aber nicht so. Gott gibt uns, den Menschen, einen eigenen Willen. Wir dürfen selber entscheiden, was wir machen und wie wir handeln. Ob wir Frieden haben wollen, ob wir doch lieber im Streit leben oder ob wir Krieg haben wollen. Und trotzdem dürfen wir so beten und es hilft. Es zeigt wieder Gottes Größe, unsere Untertänigkeit und das, was wir bereit sind, unseren Willen abzugeben und alles in Gottes Hand legen. Vater, richte meine Entscheidung, meine Wünsche nach deinem Willen aus. Gott weiß definitiv besser als wir, was für uns als nächstes dran ist. Und Gott weiß auch definitiv besser als wir, was für uns als nächstes nicht gut wäre. Deswegen ist es sogar sehr gut, wenn wir Gott um seinen Willen bitten. Und zwar nicht für unser Leben, nicht nur für unser Leben, sondern auch für unsere Freunde, für unsere Gemeinde, für unser Land, für andere Länder, für unsere Regierung und so weiter. Alles, was Gott besitzt, sollte auch nach seinem Willen regiert werden. Herr, lass deinen Willen Raum gewinnen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hier schlägt das Gebet eine andere Richtung ein. Bis jetzt ging es nur um unser Vater, um Gott im Himmel. Jetzt geht es um uns, um seine Jünger, um seine Nachfolger. Brot. Für uns Deutsche unvorstellbar ohne Brot. Jeden Morgen brauchen wir unsere Schnitten, ob auf der Arbeit oder zu Hause. Im Urlaub, da gibt es vielleicht mal auch kleine Brote, sogenannte Brötchen. Aber morgens ohne Brot oder ohne Brötchen, da würde mir definitiv was fehlen. Brot steht hier aber nicht nur für Brot, was wir essen, sondern auch um die gesamte Nahrung. Ja, sogar noch um viel mehr. Um die gesamte Versorgung. Versorgung unserer Familien, unser Eins. Ja, alles, was wir zum Leben brauchen. Essen, Arbeit, Wohnung, Geld. Brot wird hier symbolisch gemeint. Als etwas, was wir wirklich jeden Tag brauchen. Und die Bestätigung dafür, dass Gott es gibt, finden wir auch in 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das Geld, die tägliche Arbeitsstelle, das Haus im Kopf und so weiter. Und das dürfen wir bitten, Tag für Tag. Diese Bitte, die ist schon enorm. Unser tägliches Brot. Aber versteht es auch nicht falsch. Es geht nicht um Luxusgüter. Es geht nicht um große Geldmengen, um die Versorgung für die nächsten 10 Jahre, sondern es geht nur um das Nötigste. Gott möchte, dass wir Vertrauen lernen. Gott versorgt uns, aber wir sollen auch lernen, auf ihn zu vertrauen. Wie das Volk Israel in der Wüste. Es musste auch auf Gott vertrauen, dass täglich das Manna vom Himmel fällt. Der aramäische Satz heißt Haolem Lachma Sunkana Yomana und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie versorge uns Tag für Tag mit dem nötigen Brot. Tag für Tag. Und das dürfen wir hier in Deutschland auch erleben. Wir haben alle das Nötigste zum Leben. und die allermeisten von uns sogar noch viel, viel mehr. Wir sind so reich beschenkt von Gott. Und wir tun es schwer, in diesen Satz sich hineinzuversetzen. Die allermeisten von uns mussten noch nie wirklich hungern. Fast alle hier haben von klein auf ein warmes Haus und ein Dach über dem Kopf. Es gibt aber auch Menschen, auch hier unter uns, die es anders kennen. Und diese Menschen werden diesen Satz auch ganz anders beten und dafür danken, dass es ihnen jetzt so gut geht. Wenn wir so beten, können wir dankend sein, dass Gott uns Tag für Tag das ganze Leben lang versorgt. Und vergib uns unsere Schuld. Oh ja, das ist einfach zu beten. Gott, vergib mir mein Vergehen. Und das ist auch eines der wichtigsten Dinge im Leben. Gott um Vergebung bitten. Immer und immer wieder versündigen wir uns. Und da reicht es nicht, dass wir einmal in unserem Leben bei unserer Bekehrung um Vergebung bitten, sondern wir müssen und wir dürfen auch das immer und immer wieder tun. Indem ich so bete, bekenne ich, dass ich schuldig bin. Ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin und bekenne mich schuldig. Und Gott vergibt, und zwar jeden Tag aufs Neue, immer und immer wieder. Das lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und so wie wir vergeben unseren Schuldigen, ouch, das tut weh, unseren Schuldigen zu vergeben, auch dem Typen in der Schule, der mich terrorisiert, auch meinem Arbeitskollegen, der immer schlecht über mich redet, auch meinen Nachbarn, der wegen der Hecke im Streit mit mir ist, all diesen komischen Menschen, das ist schwer und das gelingt mir bei weitem nicht jedes Mal. Wir sind Menschen und von Natur aus sind wir böse und nur für uns selbst bedacht. Da verlangt Jesus aber echt viel von uns. Und da sagt er auch, vergib uns so, wie wir vergeben. Heißt das, wenn ich nicht vergebe, wird mir auch nicht vergeben? Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Matthäus 6, Vers 14. Vielleicht kannst du heute konkret fragen, gibt es jemanden, dem du vergeben musst, weil Gott dir schon vergeben hat? Nicht, weil wir perfekt vergeben, verdienen wir Vergebung, sondern wer wirklich Gottes Vergebung erlebt, wird selbst ein Mensch der Vergebung. Und hier kommt auch noch Jesus selbst ins Spiel, Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Da wir das nicht schaffen können, allen unseren Mitmenschen zu vergeben, nimmt Jesus das auf sich. Er geht damit ans Kreuz und nagelt unsere Schuld daran. Und dadurch, nur dadurch, sind unsere Schulden vergeben. Gott vergibt uns unsere Schuld durch Jesus, seinen Sohn, der am Kreuz gestorben ist für mich und für dich. Sonst hätten wir keine Möglichkeit, aus unseren Schulden herauszukommen. Danke, Jesus. Und führe uns nicht in Versuchung. Ja, da bin ich dabei. Wenn es keine Versuchung mehr geben würde, das wäre schön. Vom aramäisch wörtlich übersetzt heißt es, und lass uns nicht in Versuchung eintreten oder geraten. Als erstes, Gott führt niemand in Versuchung. Gott ist Licht, Leben und Liebe. Wie kann Licht ins Finsternis führen? Das geht eigentlich gar nicht. Die Finsternis ist nicht mehr da, wenn Licht kommt. Finsternis kann das Licht nicht besiegen. Es geht nur andersrum. Das Licht aber kann die Finsternis sehr wohl besiegen. Und Gott ist Liebe. Liebe stiftet nichts Böses an. Ein lebendiger und liebender Vater würde seine Kinder nicht in die Finsternis oder die Versuchung führen. Unser Vater würde das genauso wenig machen und über Herz bringen, wie wir es mit unseren eigenen Kindern machen. In Jakobus 1, 13, 14 lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann durch das Böse nicht versucht werden. Noch versucht er irgendjemand, aber jeder wird durch seine eigenen Wünsche versucht. Er begehrt und wird verführt. Also was führt uns in die Versuchung? Es sind unsere eigenen Wünsche. Der Alkohol, die Drogen, die falschen Partys, das viele Geld, vieles kann uns in die Versuchung führen. Somit steht fest, wir sind selber schuld, dass wir in die Versuchung geraten. Es ist nicht Gottes Schuld. Und trotzdem sagt Jesus, dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns von unseren Versuchungen fernhält und die wir durch eigene Schuld geraten. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ella passan min bisha, das heißt wörtlich übersetzt, sondern befreie uns vom Bösen, von den Fehlern, von dem Irrtum. Wenn wir dann doch in die Versuchung geraten, dann wäre es schön, wenn wir rechtzeitig merken, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und das meint hier Jesus, dass wir Gott bitten sollen um die rechtzeitige Erkenntnis. Wir werden immer wieder unseren Versuchungen erliegen, aber Gott kann uns helfen, da ziemlich zügig und schnell und hoffentlich ohne großen Schaden wieder herauszubekommen. Der Teufel, der freut sich, wenn eine Versuchung eingeraten, aber Gott, er wird alles dafür tun, damit wir es nicht merken und uns es in dieser Versuchung besonders gut geht. Der Teufel wird uns umsorgen, er wird uns verführen und ehe wir uns umsehen, sind wir in seinen Krallen gelandet. Und umso wichtiger ist, dass wir unseren Papa im Himmel bitten, auf uns aufzupassen und uns rechtzeitig sagen, hey Gerd, du bist ja irgendwo reingeraten, was nicht so gut ist. Ich helfe dir raus, nimm meine Hand und wir gehen gemeinsam wieder aus diesem Schlamassel raus und begeben uns auf den richtigen Weg. Und wenn du nicht selber schaffst, da rauszukommen, ich trage dich auf Händen da raus. Gott wird uns von dem Bösen erlösen. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen auf unsere Stimme hören. Und wenn wir die Stimme unseres Vaters hören, dem dann auch folgen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Abschluss des Gebets. Moment. Wörtliche Übersetzung im Aramäischen bedeutet, Amen, so sei es, oder besiegelt in Treue. Man kann den Vers auch so übersetzen. Denn dein ist das Reich, die Macht, das Lied und Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit, besiegelt in Vertrauen, Wahrheit und Treue. Zum Abschluss des Vaterunses kommt wieder die majestätische Größe und die Kraft Gottes zum Vorschein. Denn dein ist das Reich. Alles gehört Gott. Das ganze Universum und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, bevor es die Erde gab, war Gott schon da. Und auch wenn alles vergeht, auch die Erde wird vergehen, das haben sogar unsere Wissenschaftler schon bewiesen, dann gehört immer noch alles Gott, von Ewigkeit vor uns und von Ewigkeit und bis Ewigkeit nach uns. Zu Beginn dieses Gebetes nähern wir uns unserem Aber, Papa, unserem Vater, auf die schlichte und direkte Art. Wir stellen die Nähe und die Vertraulichkeit dar. In der Mitte des Gebets geht es um uns, unsere Wünsche und unsere Bitten. Zum Schluss kommt die Größe zum Vorschein, die majestätische Kraft und die Macht. Wo ich diese Predigt vorbereitet habe, hat mich dieses Gebet aufs Neue fasziniert. Es beinhaltet eigentlich alles, was wir brauchen. Danken, Bitten, Vergebung, Bewahrung, Nähe, Schutz, Anbetung. Es ist so gut. Jesus hatte wirklich ein Meisterstück hinterlassen. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, oder wenn du nicht beten kannst, dann ist dieses Gebet genau das Richtige für dich. Ich lade dich ein, mit deinen Geschwistern hier im Raum zusammen dieses Gebet gleich zu beten. Lasst uns aufstehen. Wenn du magst, schließe gerne die Augen und lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Amen.